willkommen bei Faszination Südostasien, dem Podcast, der dich auf eine unvergessliche Reise mitnimmt. Hier erwarten dich Insider-Tipps, spannende Geschichten inspirierender Menschen und ein Blick hinter die Kulissen. Von pulsierenden Metropolen über tropische Strände mitten hinein in ein Potpourri der Kultur. Bereit für die Reise deines Lebens? Denn dies ist mehr als nur ein Podcast. Es ist dein Tor zu unendlichen Möglichkeiten. Dein Abenteuer beginnt jetzt. Willkommen zu einer neuen Folge von Faszination Südostasien, der Reisepodcast. Diesmal geht's nach Bali. Für viele der Inbegriff von Urlaub in Südostasien. Weiße Strände, Reisterrassen, Tempel, Yoga, Surfen. Das Bild, das viele im Kopf haben, ist bunt und paradiesisch. Ich selbst war inzwischen mehrfach auf der Insel, zuletzt mit meiner Familie. Und wer die erste Folge gehört hat, erinnert sich vielleicht auch, bei meiner allerersten langen Südostasienreise war Bali ein fester Bestandteil. Über die Jahre habe ich die Insel immer wieder besucht und konnte ein bisschen miterleben, wie sehr sie sich verändert hat. Bali bleibt aber ein faszinierender Ort, der einen irgendwie nie ganz loslässt. Oder? Was meinst du, Stefan?
Ja, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ich war auch schon ein paar Mal auf Bali. Das liegt mittlerweile aber auch schon eine ganze Weile zurück. Ich glaube, zum letzten Mal, das war noch vor Corona. Aber ich erinnere mich noch gut, wie es damals war. Also deutlich weniger Verkehr, weniger Trubel, schon irgendwie eine andere Zeit. Also was ich heute so mitbekomme, ist die Insel halt deutlich voller geworden, hipper, internationaler. Aber nach wie vor immer noch ein sehr beliebtes Reiseziel. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Wie hat sich Bali verändert und was macht die Insel nach wie vor so besonders? Und wie schafft man es vielleicht als Reisender, dem Trubel ein bisschen zu entkommen?
Ja, so sieht's aus. Und dafür haben wir heute eine ganz besondere Gesprächspartnerin dabei, Melissa Schumacher. Sie ist die Gründerin von Indojunkie, Indonesien-Expertin, Bloggerin der ersten Stunde und Autorin mehrerer Bücher über das Land. Melissa kennt Bali wie kaum jemand sonst. Nicht nur die typischen Sehenswürdigkeiten, sondern auch die versteckten Ecken, die spannenden Geschichten und die kulturellen Hintergründe. Also ich freue mich riesig, dass sie heute bei uns ist, denn von ihr kann man nicht nur richtig viel lernen, sie hat auch jede Menge persönliche Erfahrungen im Gepäck.
Genau, und es gibt auch noch einen Grund zur Freude, nämlich Melissa und Indojunkie sind seit einiger Zeit auch Teil von Faszination Südostasien. Das heißt, wir betreiben Indojunkie seit Anfang des Jahres gemeinsam und hoffen dadurch in Zukunft noch mehr Tipps und noch mehr Informationen rund um Indonesien und Bali zusammenstellen zu können. Und wir freuen uns super auf diese neue Form der Zusammenarbeit.
So, jetzt aber genug der Vorrede. Wir starten ins Gespräch. Viel Spaß bei unserer Folge über Bali.
Ja, erstmal hallo Melissa.
Hallo ihr beiden, schön, dass ihr mich eingeladen habt heute. Ich freue mich total auf das Gespräch.
Wir beide kennen uns ja nun auch schon mittlerweile, ich würde sagen knapp 10 Jahre. Aber erzähl doch mal unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen was über dich und was du so treibst.
Ja, ihr habt mich ja schon ganz gut vorgestellt. Ich bin die Melissa und bin aktuell auf Bali für erstmal jetzt Open End. Und ja, was kann ich über mich erzählen? Also mich hat die Liebe zu Indonesien schon mit sehr, sehr jungen Jahren, und zwar mit 19 gepackt. Und seitdem habe ich sehr, sehr viel Zeit in Südostasien, aber vor allem in Indonesien verbracht und habe mir dann auch tatsächlich rund um meine Leidenschaft meinen Beruf aufgebaut. Und ich habe Indojunkie gestartet 2013. Und dieser Blog begleitet mich seitdem durch meine ganzen 20er bis jetzt in meine 30er hinein. Und ja, er wächst mit mir, ich verändere mich, aber die Liebe ist irgendwie geblieben. Und ja, deswegen freue ich mich heute auch mit euch ein bisschen über meine Leidenschaft und meine Liebe, über meine Arbeit zu reden. Genau.
Du hast gesagt, dass du ja auch viel in anderen Ländern, Südostasien, unterwegs warst. Woher kam die Liebe zu Indonesien? Also wieso hast du dich entschieden, ausgerechnet über Indonesien die Webseite zu starten und dort immer wieder hinzufahren?
Tatsächlich war das ein sehr großer Zufall. Und zwar bin ich mit 19 für ein Auslandssemester nach Südkorea gegangen, also nach Seoul. Und in der Zeit hatte ich halt Semesterferien und habe mir immer überlegt, wo kannst du als nächstes hingehen? Und da habe ich einen typischen damaligen Banana-Pancake-Trail gemacht, also Thailand, Vietnam, Laos und so weiter. Das waren meine ersten Semesterferien, während ich in Südkorea gelebt habe. Und den zweiten bin ich nach Malaysia und dann noch nach Indonesien. Also das war quasi mein letztes Land in meinem einjährigen Auslandsjahr. Und in Bali, am zweiten Tag habe ich mich Hals über Kopf verliebt. Nicht nur in die Insel, sondern auch ins Tauchen und in meinen Tauchlehrer. Und kleines Klischee mit 20, 21. Und ja, bin dadurch geblieben. Ich habe dann tatsächlich auch meinen Südkorea-Aufenthalt verkürzt, Bali verlängert. Habe dann auch die Sprache gelernt, habe Tauchen gelernt und so hat's eigentlich angefangen. Und zu der Zeit habe ich noch nicht geblockt, sondern ich habe einfach das Land gelebt, erlebt. Und das kam dann 1-2 Jahre später, dass ich mich dann dazu entschieden habe, nicht im Blog darüber zu starten, weil ich dann auch irgendwie über Umwege in diese Digital-Nomaden-Szene gerutscht bin, die damals noch sehr, sehr klein war und aus 50 Mitgliedern bei Facebook bestand. Und da ging es immer wieder um Nische, Nische, Nische. Du brauchst eine Nische. Und die Frage war, was weißt du mehr, als was andere wissen? Und zu der Zeit war halt Indonesien 2013 noch sehr in den Kinderschuhen steckt. Also steckte das Land noch sehr in den Kinderschuhen. Es war noch nicht so gehypt wie heute. Und mich haben so viele Leute gefragt, so, boah, Indonesien, wo warst du da alles? Erzähl doch mal. Und ja, habe ich gemerkt, vielleicht könnte das meine Nische sein. Und habe einfach mal in der Nacht- und Nebelaktion 6 Artikel online gestellt, die damals noch sehr interessante Themen hatten. und damit hat das eigentlich gestartet quasi, ja.
Genau, und dann hast du auch relativ schnell gemerkt, dass es richtig war, auf diese Nische zu setzen. Und Indojunkie wurde schnell bekannt und auch immer größer. Und ist ja heute der größte deutschsprachige Indonesien-Blog. Doch du hast es nicht beim Digitalen belassen, sondern hast dann auch angefangen, Bücher zu schreiben. Magst du vielleicht noch mal kurz über uns erzählen, wie es dazu gekommen ist?
Voll gerne. Also es hat ja angefangen mit dem Bloggen und irgendwann wurde ich eingeladen immer wieder zu irgendwelchen Resorts oder Inseln. Und eines Tages habe ich eine Einladung bekommen für eine Insel irgendwo in Sulawesi. Das war also zu der Zeit kannte niemand Sulawesi. Und zu der Zeit, da war ich sehr gut mit Petra befreundet. Das ist quasi die Co-Autorin vieler, vieler Bücher von mir. Und ich hatte sie aus Schnacks gefragt, hey, hast du nicht Bock, mit mir zu kommen? Lass 6 Wochen Sulawesi machen und darüber eine kleine Doku drehen. Weil das eine sehr unbekannte Insel war. Und sie war damals total in dem Filmbereich unterwegs. Und dann sind wir 6 Wochen durch Sulawesi gereist, haben keine Ahnung, wie viele Festplatten voller Videomaterial aufgenommen. Und auf dem Rückweg in Deutschland dachten wir uns dann, naja, wer kauft eine Doku heutzutage so? Und dann haben wir uns irgendwie überlegt, dass wir das Material dann vielleicht doch in ein Buch umwandeln könnten. Und haben wir die ganze Insel bereist, wussten also wirklich sehr, sehr viel über Sulawesi zu der Zeit. Und wir haben uns damals noch nicht an bekannte Inseln getraut, wie jetzt Bali oder Lombok, weil wir dachten, okay, dafür sind ja die großen Verlage da. Deswegen haben wir mit den kleinen Nischen angefangen, also Inseln, wo sonst noch keine Bücher zu gab. Und damals hatten wir mit Anfang 20 natürlich kein großes Budget, beziehungsweise Zero Budget, weswegen wir eine Crowdfunding-Kampagne gestartet haben, um unser erstes Buch zu finanzieren, was auch super Anklang gefunden hat. Also konnten wir mit dem Geld dann den Druck bezahlen, das Design, das Lektorat etc. Und so hat's angefangen, dass ich das erste Buch rausgebracht habe. Das zweite Buch war ein Surfratgeber. Auch hier hätte ich mich nicht getraut, einen Reiseführer über Bali rauszubringen, sondern wir sind auch wieder hier in die Nische gegangen, sprich ein Surfratgeber zu Bali. Und auch hier haben wir wieder über Crowdfunding finanziert. Und erst danach, also 3-4 Jahre nach meinem ersten Buch, haben wir uns getraut zu sagen, hey, wie wäre es, wenn wir jetzt einfach mal wirklich einen Bali-Reiseführer schreiben? Ja, und das war der Anfang von 122 Things to Do in Bali, ein Reiseführer, der dann irgendwann wirklich zum Bestseller wurde und über allen anderen Verlagen auf Amazon gerankt ist. Und ja, es hat die Bestätigung gegeben, dass kleine Self-Publisher, die mit Liebe ein Land vorstellen, genauso erfolgreich sein können oder noch erfolgreicher als die großen Verlage. Und ja, und dann kam noch das ein oder andere Buch im Anschluss.
Ja, vor allem der Bali-Reiseführer, das habe ich auch so ein bisschen mitbekommen, hat ja alle Erwartungen übertroffen und wurde ja inzwischen auch schon mehrfach neu aufgelegt. Wie oft habt ihr es mittlerweile herausgebracht und ist eine weitere Ausgabe geplant?
Der Reiseführer befindet sich jetzt in der 3. Auflage, wobei man sagen muss, die erste, also von der 1. zur 2., das war enorme Qualitätsentwicklungen. Also das, man hat richtig die Professionalisierung gemerkt über die ganzen Auflagen. Und wir haben auch mit einer richtig professionellen Designerin zusammengearbeitet, mit professionellen Fotografen. Also da hat man gemerkt, dass wir einfach auch gewachsen sind. Und genau, die nächste Auflage wird wahrscheinlich nächstes Jahr recherchiert werden. Also es wird noch nicht rauskommen. Das müssen wir mal schauen, wie schnell wir dann sind, weil man muss halt sagen, Bali entwickelt sich halt so schnell und eine neue Auflage bedeutet am Ende irgendwie ein neues Buch schreiben, muss man leider immer sagen, weil einfach sich so viel verändert. Und ich jetzt auch eine kleine Pause brauchte von der letzten Auflage, die halt sehr, sehr intensiv war. Genau, aber es geht weiter und ich habe jetzt auch wieder richtig Bock drauf.
Ja, an dieser Stelle von meiner Seite auch nochmal eine ganz klare Empfehlung für dieses Buch. Ich habe es ja gerade vor mir liegen und es ist wirklich ein ganz großartiger Reiseführer. Und gerade jetzt momentan, wo man merkt, dass Amazon uns so überschwemmt wird von Reiseführern, die von KI produziert wurden, ist das wirklich ein Buch, wo man merkt, da sind Leute, die kennen sich aus. Allein schon wegen der vielen Bilder steckt da so viel Liebe drin. Wirklich ein ganz großartiges Buch. Kommen wir noch mal ein bisschen auf dich zu sprechen.
Nee, eine Sache, die ich noch hinzufügen wollen würde, ist halt, dass wir wirklich überall persönlich sind. Also es ist wirklich so, dass wir gehen die Wasserfälle anschauen, wir testen die Surfguides, wir testen sogar die Massagen. Also wir sind wirklich da Live-Reporter vor Ort, die alles persönlich abchecken. Das unterscheidet uns halt auch von vielen anderen Verlagen. Also es ist ja auch, wie es bei dir und deinen Büchern ist, ihr seid ja auch wirklich vor Ort. Und das finde ich ist schon, das kann man halt nicht in 2-3 Wochen machen, wie das andere große Verlage machen, sondern man ist dann wirklich mehrere Monate hier am Recherchieren.
Massage testen, ein Traumberuf.
Ich habe mal eine Stellenausschreibung gemacht vor 3 Jahren, wo ich auch Annabelle, eine der Autoren vom Reiseführer, quasi gefunden habe drüber. Und ich habe mir nur diese Stellenanschreibung angeschaut. Was ist das für ein Traumjob? Was ist das für ein Traumjob? Durch Bali reisen, Wasserfälle testen, Fotos machen von Dingen, ne? So Surfcamps testen. Also es ist schon ein Traumjob, ja, wenn man es mal von außen betrachtet.
Genau, da bekommt man den Stress um Druckabgabetermine und so ja auch nicht so richtig mit. Ja, auf jeden Fall, sehr gutes Buch. Kommen wir noch mal ein bisschen auf dich zu sprechen. Über deine Geschichte mit Indonesien haben wir ja schon ein wenig gesprochen. Gab es denn so was auf Bali, das für dein Leben besonders prägend war, warum du ja auch immer wieder auf die Insel zurückgekommen bist und auch jetzt wieder für mehrere Monate, glaube ich, dort bist sogar, ne? Gab es da irgendwelche Ereignisse?
Ich glaube, das war so ein bisschen wirklich das Gefühl von der ersten Sekunde, an der ich hier war. Irgendwie hatte ich das Gefühl, keine Ahnung, als wäre ich schon mal hier gewesen oder als wäre irgendwas hier, hat sich total nach zu Hause angefühlt. Und dadurch hat sich natürlich etwas auf anderen Wegen hier sesshaft, also quasi am Anfang durch mein Crush hier, hat sich natürlich so eine ganz andere Ebene an Tiefe entwickelt, die hier bis heute da ist. Und dadurch, dass ich die Sprache kann, dadurch, dass ich wirklich mich extrem krass mit Bali beschäftigt habe von der Kultur, weil mein Freund, der war halt Balinese und ich wollte alles verstehen, was in seinem Kopf ist, jede Zeremonie, auf die er geht. Er war auch Barong-Tänzer zum Beispiel. Ich wollte alles wissen und habe das wirklich wie so ein Schwamm aufgesogen. Gleichzeitig ja auch das Tauchen, wo er mich ja auch eingeführt hat, was ich dann auch später einfach weitergemacht habe, als wir uns getrennt hatten. Und das war so ein Anfang. Das war, ich muss sagen, mit einer meiner schönsten Zeiten ever. Und das ist einfach so tief in meinem Herzen, dass einfach schon die Gerüche, schon hier zurück zu sein, das belebt so ein bisschen diese Zeit immer wieder. Und trotzdem darf ich Bali immer wieder auf neue Wege jetzt kennenlernen. Also ich wachse ja mit und es gab Phasen, genau, da habe ich nur getaucht. Dann gab es Phasen, da bin ich voll in die Surf-Szene ausgerutscht, habe nur mal noch surfen. Jetzt sehe ich Bali wieder aus ganz anderen Augen, eher aus so einer Alltagssicht, die ich jetzt vorher noch nicht hatte. Und das finde ich gerade auch total schön, weil, wie du schon meinst, du bist jetzt ein paar Monate hier. Ich habe gerade noch gar keine Ahnung, wann ich zurückgehe, weil ich gerade das erste Mal richtig Alltag hier erleben kann. Und nicht immer von eine Woche hier, eine Woche da, um halt zu recherchieren, sondern ich habe ein Haus hier, ich habe einen ganz normalen Alltag und mache parallel am Wochenende halt mal Ausflüge. Und das gibt mir gerade voll die Ruhe, dass ich quasi auch die Arbeit mit meinem Leben in einer besseren Work-Life-Balance hier erleben kann. So. Und das ist dann, so, wenn du sagst, so einprägender Moment, finde ich es voll schwer zu sagen, es ist wirklich so diese ganze Kombi. Ich sage immer, das ist das Gesamtpaket, was Bali mitbringt. Das ist die Kultur, die wirklich allgegenwärtig ist bis heute, egal wie voll die Insel wird, die Kultur. Die Balinesen ziehen ihre Kultur durch, egal was ist, egal widrige Umstände. Gerade aktuell haben wir einen sehr, sehr intensiven Monat mit sehr, sehr vielen Zeremonien. Ogo, Ogo, Nyepi, Galungan, Kuningan. Der Monat ist jeden Tag irgendwas. Und du siehst es und du spürst es in den Straßen einfach. Und es ist einfach einzigartig. Und ich glaube, jeder, der Bali wirklich sieht, der weiß, es gibt es nicht nochmal auf der Welt. So dieses Paket, sage ich es immer, ja.
Bevor wir noch ein bisschen tiefer auf Bali eingehen und was man dort erleben kann, vielleicht noch als letzten Punkt. Ich hatte es ja eben schon angesprochen, dass wir seit Beginn dieses Jahres ja eine neue Form der Zusammenarbeit haben. Kannst du noch mal kurz aus deiner Sicht schildern, wie das zustande gekommen ist?
Kurz ist schwer, aber ich probiere es. genau, also Kurzfassung, wie wir schon eben gemeint haben, dass InnoJunkie sehr doll gewachsen ist in der Zeit, wo ich die Seite betrieben habe. Und ich habe halt auch so viel Leidenschaft da reingesteckt, dass ich so ein bisschen über meine Grenzen gegangen bin eine Weile. Und dadurch, dass natürlich die Seite so gewachsen ist, wie jetzt wahrscheinlich auch bei dir Faszination Südostasien, ist ja sehr viel Parallelen, wurde das Team immer größer. Das heißt, die Verantwortung wurde immer größer, die Fixkosten wurden immer größer, die mussten bezahlt werden. Und es waren ganz viele Themen, die mir irgendwann so einen großen Druck erzeugt haben. Plus, dass ich nie wirklich so eine Base hatte. Also ich war immer on the go, ich war immer auf Reisen, dass ich nie wirklich so eine Konstante hatte. Und das hat dazu geführt, dass ich wirklich 2022 so eine Art Burnout hatte. Also man kann einen Burnout auch haben von Dingen, die man liebt. Und das war bei mir der Fall. Und zu der Zeit hat jemand dann angefragt über 10 Ecken, ob die Seite zum Kauf erhältlich ist. Und damals hätte ich natürlich nicht gewusst, dass man eine Seite verkaufen kann. Genau, und dann habe ich mich aber letztendlich dazu entschieden, einfach auch für meine Gesundheit, um komplett da rauszukommen, weil ich wusste, wenn ich drin bleibe, ich liebe das so sehr, ich kann nicht halbe Sachen machen. Und ja, habe die Chance ergriffen, na, quasi auszusteigen und dann mich neu zu orientieren. Das war 2022. Und dann habe ich 2 Jahre auch wirklich so eine Art Mini-Rente gemacht, Sabbatical, habe neue Sachen ausprobiert, habe neue Themen ausprobiert, aber nichts ist ansatzweise an meine Leidenschaft für InnoJunkie rangerückt, also nicht ansatzweise so geflowt und so ich gewesen wie damals. Und dann war Heiligabend, 24.12.2024, also jetzt vor 6 Monaten, bekomme ich eine E-Mail, dass die neuen Besitzer von InnoJunkie die Seite nicht weiter betreiben können und ob ich bereit wäre, sie zurückzunehmen unter bestimmten Verhandlungspunkten, die absolut okay waren. Und ja, dann habe ich das erstmal sacken lassen und habe dann aber gemerkt, alleine würde ich es nicht mehr schaffen, weil ich einfach nicht mehr in das alte Muster zurückfallen will. Und habe dann dich, Stefan, ich weiß noch kurz nach Weihnachten, du aber
habe ich lange. Das war, glaube ich, sogar Heiligabend, ne?
Ja. Ich habe dir, glaube ich, einfach die Mail weitergeleitet und habe gesagt, oh, und jetzt? Fragezeichen. Und habe dann nur nicht aus Spaß, aber so aus Intuition geschrieben, hättest du nicht Bock, die Seite zu übernehmen? Weil es gibt niemanden, den ich in Anführungsstrichen so vertrauen würde mit dir, dass du das in Anführungsstrichen gut machst, aber auch, dass man da so ein Win-Win draus hätte. Und ja, dann hast du nur gesagt, ne, okay, lass mich mal über die Feiertage drüber nachdenken. Und ja, kurz im neuen Jahr meintest du dann, ich kann es mir vorstellen. Ja, und so sind wir dann in die Verhandlungen gegangen und haben jetzt ein kleines gemeinsames Baby. Du bist der Papa. Und ich darf mich wieder einbringen und meine Kontakte spielen lassen, hier meine quasi in meiner Komfortzone wieder walten, aber ohne das Ganze alleine tragen zu müssen. Und das finde ich so schön und ich merke jetzt schon, dass es so gut zwischen uns klappt. Und das, ich glaube, das könnte was ganz Großes und ganz so Tolles werden, wenn wir da jetzt uns richtig eingegroovt haben. Ja, genau. Und jetzt ist quasi InnoJunkie unter den Händen von Faszination Südostasien und ich glaube, es gibt keinen besseren Ort, wo man die Seite jetzt wieder aufpäppeln könnte. Denn man muss natürlich sagen, dass die letzten 2 Jahre ohne mich am Steuer nicht gerade von Vorteil waren. aber ja, das ist eine andere Geschichte.
Genau. Also man hat schon gemerkt, ne, dass Leute sind, die nicht die ganze Zeit vor Ort sind. Und wir haben jetzt, glaube ich, auch die ersten 2 Monate mit Aufräumen verbracht auf der Website und um möglichst viel jetzt noch hinzubekommen, bevor die Hochsaison in Indonesien losgeht. Und spätestens im nächsten Jahr sollten dann auch richtig viel neue Inhalte da sein. Ja, schön, dass du das nochmal zusammengefasst hast und danke für die netten Worte. Der Chris übernimmt dann jetzt mal und wir gehen jetzt mal ein bisschen mehr auf Bali ein.
Genau so ist es. Ja, bevor wir jetzt aber ein bisschen tiefer einsteigen, zu Reisezielen und wo man denn jetzt am besten auf Bali hingeht, wollen wir erstmal klären, du hast ein bisschen schon angerissen, aber warum eigentlich Bali? Also Melissa, du hast ja unzählige Inseln in Indonesien bereist, gibt ja auch genügende, aber was macht denn Bali für dich so besonders, dass du dich immer wieder dorthin gezogen fühlst und wie ihr eben schon besprochen habt, sogar einen Guide über die Insel geschrieben hast? Was macht denn Bali zu so einer beliebten und vielbesuchten Insel? Was macht sie so besonders, diese Insel?
Ich glaube, Bali, das, was Bali quasi von allen anderen Inseln unterscheidet, ist halt vor allen Dingen, dass du auf ganz kleiner Fläche extrem viel erleben kannst. Also es ist quasi, dass du hast ja, man kann die Insel innerhalb von 3-4 Stunden durchqueren und du hast einfach auf dieser Fläche alles, was du dir vorstellen kannst. Du kannst surfen, du kannst tauchen, du kannst Vulkane erklimmen, du kannst dich in Reisfeldern verlieren und du kannst quasi morgens das machen und abends das andere. Und das ist schon sehr einzigartig und das macht halt so schön kompakt und übersichtlich. Und ich finde gerade wahrscheinlich viele Reisende sind halt auch oft überfordert bei den großen Inseln Sumatra, Sulawesi, dass es einfach so ein bisschen übersichtlicher ist. Es ist halt eine sehr gute Einstiegsinsel auch nach Indonesien, in Indonesien. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es die schönste Insel ist, also dass sie jetzt schöner ist als andere, landschaftlich gesehen, weil klar, sie halt viel entwickelter ist und es gibt schönere Strände auf anderen Inseln. Aber irgendwas hier fühlt sich einfach für mich wie Heimat an. Das heißt, für mich ist Bali eher so eine Art Base, Heimat, Leben. Und wenn ich aber jetzt mal wieder was erleben will, dann freue ich mich natürlich auch quasi die etwas unbekannteren und etwas, ich will jetzt nicht sagen authentischeren, aber etwas noch abenteuerlicheren Inseln zu besuchen. Aber dann halt nur für so eine Zeit, für 1-2 Wochen Urlaub oder mal wieder, um neuen Input zu sammeln. Weil ich hier natürlich auch super viel Freunde habe. Eine gute Infrastruktur, das ist natürlich auch das, warum sehr viele Menschen mittlerweile hier leben auch. Es ist einfach, die Infrastruktur ist halt krass. Und das hat jetzt nicht mehr so viel mit Indonesien zu tun, sondern das ist wirklich Bali-spezifisch. Und das ist halt auch, warum sich hier so viele niederlassen letztendlich, ja.
Ja, das stimmt total. Also ich finde auch irgendwie, Bali ist ja so Southeast Asia in a nutshell. Also man hat ja irgendwie alles, was man irgendwie so in dieser Region cool findet, dort ja vereint, also die Besonderheit der Kultur, aber auch der Naturraum, Strände, Meer, gutes Essen und so. Und das, wie du eben sagst, auf ganz, ganz engem, komprimierten Raum mit ganz, ganz wunderbaren Menschen, total gastfreundlich und herzensgut. Und ja, daher sind wir
du kannst halt hier auch
einfach immer gerne dort, ja. Ja, schieß los.
Ja, weil was ich halt krass finde auch, du kannst ja hier wirklich morgens, wenn du Bock hast, ein Ayam Petutu für 30 Cent essen und abends, keine Ahnung, für 40 Euro exquisit essen. Du kannst hier für 1 Euro in einem Homestay wohnen, aber du kannst auch für 100 Euro in der Wohnung wohnen. Du kannst, es ist quasi so ein Fass voller Möglichkeiten. Und wenn Leute mal sagen, ja, okay, Bali ist so teuer geworden oder Bali ist das, sag ich mir, nein, Bali hat alles. Es gibt ja, halt wirklich, genau, man muss halt einfach so dementsprechend dann die richtigen Orte ansteuern. Aber ja, es ist alles vorhanden hier.
Ja, ja, du kannst ja morgens surfen und mittags an Wasserfall oder vielleicht dann und abends irgendwo Sonnenuntergang in den Reisfeldern und das alles irgendwie ganz komprimiert an einem Tag in kurzer Zeit. Wenn du jetzt Bali in 3 Sätzen jemanden beschreiben müsstest, der noch nie da war, was würdest du sagen?
Bali.
Kannst
in
du das
drei
überhaupt zusammenfassen? Ja,
wie in Bali zusammenfassen in 3 Sätzen. Ich würde sagen, stell dir eine Insel vor, die es geschafft hat, dass trotz Massentourismus die Kultur noch eins zu eins wie früher ausgelebt wird, wo du jeden Tag quasi eine ganz besondere balinesische hinduistische Kultur erleben kannst. Also das finde ich echt krass einfach hier. Mhm. Und einfach eine Insel, die einfach nur bunt und intensiv ist. Also es ist, ich glaube, das beschreibt es echt gut. Also Bali ist einfach bunt, intensiv und die Gastfreundschaft der Balinesen, das Lächeln, der Gojek-Fahrer, also es ist unfassbar, ich verstehe es manchmal nicht, wie man immer noch nach dem, auch wie Touristen sich hier verhalten, wie man immer noch einfach so nett sein kann und so gastfreundlich. Und das ist schon sehr, 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 sehr einzigartig und beeindruckend. Ich glaube, viele andere Länder, da wäre das schon längst gekippt. Also irgendwas ist in der balinesischen Kultur, dass das hier so gut noch immer funktioniert. Ja.
Ja, total. Aber
es ist schwer, die Insel in drei Sätzen zusammenzufassen.
Ja, verstehe ich voll. Aber dann versuchen wir es mal anders. Also wir haben ja jetzt so ein bisschen schon über diese Vielfalt der Insel gesprochen, eben über tolle Strände, hohe Berge, so mit einem gewaltigen Vulkan im Zentrum, abgelegene Dörfer und eben ganz, ganz viel hinduistischer Kultur. Also einfach unfassbar viel zu entdecken. Also nimm uns dann doch da mal mit auf so eine kleine Inselreise. Wo kann man denn auf Bali hin? Was muss man denn gesehen haben? Wie würdest du denn die Insel grob in Regionen einteilen? Welche Gegenden eignen sich da denn für welche Art von Reisenden? Also zum Beispiel Surfer, Surferinnen, Familien, digitale Nomaden, Leute, die Ruhe suchen oder Menschen, die einfach Kulturliebhaber oder Liebhaberinnen sind. Kannst du da mal so einen ganz groben Abriss geben?
Ja, voll. Ja, dann, ich meine, wenn man sich jetzt diese Insel vorstellt, vielleicht hat man gerade den Umriss so ein bisschen vor sich. Wenn ihr gerade zuhört, könnt ihr mal ganz kurz bei Google Bali-Umriss eingeben, dass ihr das so ein bisschen visuell gerade habt. Starten wir mal ganz unten im Süden. Das ist so ein kleiner Zipfel, das ist die Bukit-Halbinsel. Und die Bukit-Halbinsel, die ist gerade super am Kommen. Bis dato war sie vor allen Dingen halt unter Surfern beliebt, weil du im Süden, also quasi auf dieser Bukit-Halbinsel, die ist so mit so einem ganz kleinen schmalen Faden quasi mit dem Rest der Insel verbunden. Und dort ist das Paradies für Surfer. Also du hast die besten Surfbedingungen da unten, aber du hast auch die schönsten Strände auf der Bukit-Halbinsel. Das ist ein ganz trockener Zipfel, da gibt es eine Wasserfälle, da gibt es eigentlich nichts außer Strand und Wellen. Und deswegen waren da vor allen Dingen Surfer sehr, 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 sehr gerne. Mittlerweile hast du aber auch immer mehr so quasi die Canggu-Leute, die so ein bisschen nach unten ziehen. Und aber ich finde auch, das ist einfach ein cooler Ort, auch um anzukommen, weil dort du einfach, wie gesagt, super schöne Strände hast, weiße Strände, wie man sich das eigentlich so postkartenmäßig vorstellt. Was da ein bisschen schwierig ist, dass du die meisten Strände tatsächlich nur bei ganz, ganz viele Stufen erreichst. Also auch immer zum Teil Klippen und ein bisschen anstrengend. Also nichts für Leute, die jetzt quasi nicht so fit sind. Aber ansonsten meiner Meinung nach die paradiesischste Ecke von Bali. Was da ein bisschen fehlt, ist so ein bisschen das Kulturelle, da einfach weniger Balinesen unten leben, aber immer noch genug, um den Vibe zu haben. Dann gehe ich so ein bisschen hoch links. Das rund um Kuta, Seminyak, Canggu, haben bestimmt viele von euch schon mal gehört. Das ist ja quasi so der Anfang vom Tourismus rund um Kuta. Und das frisst sich so wie so eine kleine Raupe die Westküste hoch. Also hat in Kuta angefangen und geht halt jetzt so langsam die ganze Küste hoch. Also genau, Seminyak, Brava sagt vielen vielleicht was. Canggu ist sehr, sehr bekannt mittlerweile. Aber jetzt geht's immer weiter hoch nach Prerannan, Sesek, Dungu, bis nach Tanalot. Also dieser bekannte Wassertempel. Und in diesem Bereich sind vor allen Dingen super viele digitale Nomaden, aber auch Surfer, weil man hier auch super surfen kann. Super viele Expats, also Menschen, die wirklich hier leben, weil du hier eine super Infrastruktur hast. Hier hast du unfassbar viele Cafés, Restaurants, Clubs, Gyms, also so wirklich so, ich sag mal, so Hipster-Life. Aber trotzdem hast du hier auch noch immer super viel Einfluss von, vor allen Dingen je höher du gehst, also weiter die Raupe sich noch umgefressen hat, desto authentischer wird's. Und immer noch viele Reisfelder und auch Kultur. Aber klar, rund um Canggu ist schon alles sehr, sehr, sehr verbaut. Und es ist krass, wie schnell auch hier gebaut wird. Also wie schnell sich diese Raupe hochfrisst, das ist enorm. Genau, deswegen, aber ich würde sagen, so wer ein bisschen weniger Trubel will, der sollte Richtung Kedungu gehen, Sesek-Kedungu-Ecke. Und wer voll mitten rein will, ist natürlich in Canggu gut aufgehoben. Aber es ist schon sehr anstrengend, vor allem der Traffic dort ist schon wild. Und ich bin gar kein Canggu-Fan mehr, aber es gibt Leute, die feiern es immer noch. Ich bin eher so Richtung Kidungu, Sese, genau die Ecke, genau. Dann gehen wir Richtung Osten, einfach mal nach Osten springen. Das ist da rund um Amit und Padang Bai, Chandidasa die Ecke. Das ist sozusagen der rechte Bauch von Bali und das ist so eher so Schnorchel, Tauchparadies. Also da ist wirklich, sind alle gut aufgehoben, die Bock haben eher zu schnorcheln, gemütlich, die Bock haben tauchen zu gehen. Von da hast du auch einen mega geilen Blick auf den Gunung Agung, also auf den Vulkan. Ich liebe die Ecke rund um Amit, das ist wirklich so richtig entspannt, eher so der Osten ist ja eher Sonnenaufgangsecke und der Westen, Canggu und so, ist ja Sonnenuntergangsecke, weil eine andere Richtung, das heißt, in Amit lohnt es sich früh aufzustehen und den Sonnenaufgang zu sehen und eher so gemütlich abzuhängen. Gibt's auch viele Reggae-Bars noch und so richtig quasi mit Jamming und indonesischen Reggae-Gedöns, also auch noch sehr, sehr authentische Vibes, meiner Meinung nach. Genau, das ist so der Osten. Dann hast du natürlich das ganze Zentrum von Bali. Das würde ich jetzt mal alles so zusammenfassen. Das ist quasi das ganze Inland, das so aus Kintamani-Ecke, aber auch Munduk, Lemuki und so besteht. Das ist voller Wasserfälle, Dschungel, Serpentinenstraßen, hier wird es auch kühler, hier wird viel Landwirtschaft betrieben, hier gibt es viele Berge, die man erklimmen kann, Tempelberge, Dschungelberge, richtige Vulkane und das ist perfekt für Leute, die wirklich Bock haben auf ja so mehr Natur, mehr kühlere auch Regionen oder Wandern, Camping, viel, also das ganze Camping-Thema ist voll beliebt bei Indonesiern auch, also es ist voll, die lieben es und es ist auch eine Sache, die würde ich jedem mal empfehlen, geführte Campingtour zu machen, auch mit Zelten und so. Ist richtig cool hier. Und das ist so das Zentrum. Und dann haben wir noch den Norden. Das ist quasi die ganze Nordküste, würde ich mal zusammenfassen. Das ist so eine Mischung aus, ich sag mal so, authentischere Ecke und auch ein bisschen entspannter. Sind auch viele Familien, weil das Wasser da auch ein bisschen seichter ist. Und dort hast du auch eine geile Mischung aus Kultur, aus Tauchen, aus Schnorcheln, aus Tempeln. Das zieht sich halt so ein bisschen. Da hast du jetzt nicht so einen Hotspot, den ich jetzt so mega empfehlen würde, wo ich sage, boah, da kann man es super lange aushalten, wie jetzt zum Beispiel in Amit oder so. Sondern es ist eher so einige verschiedene Orte, die ganz cool sind. Und dann haben wir auch den Westen.
Lovina und auch irgendwie die Hot Springs und so Sachen, ne?
Genau. Also Lovina finde ich jetzt so vom Vibe her so okay. Das erinnert so ein bisschen an die, ja, an so die Anfangszeit vom Tourismus, vom Vibe. Aber ist schon cool, dann sind diese Dolphin-Touren oder diese Hot Springs. Und von da bist du aber auch relativ schnell in dem Inland mit den ganzen Wasserfällen und so. Also das ist eine coole Base, um das Inland auch zu entdecken. Deswegen ist es schon cool vom Norden aus, ja. Und Tejakula ist so ein bisschen das neue Lovina. Und Tejakula ist halt auch, da gibt's auch Dolphin-Touren, aber halt alles noch so voll am Anfang. Haben wir auch im Buch drin. Und dann haben wir den Westen. Das ist quasi so Medevi Bali an die Ecke. Das ist, würde ich so sagen, also der letzte Fleck-Puzzleteil von Bali. Und das ist wieder halt für Surfer und ein bisschen authentischer, auch ein bisschen wilder. Auch auf jeden Fall eine super interessante Ecke. Nur die Fahrt dahin ist halt Horror, weil du da über diese Gilimanuk-Straße musst, wo einfach die LKWs lang preschen. Und also die Anfahrt ist ein bisschen, aber wenn man dann erstmal da ist, ist es schön und entspannt und hat die längste linke Welle Balis, also super geile Surfbedingungen und günstige Unterkünfte, alles noch ein bisschen authentischer. Und ja, ich lieb's sehr da an der Ecke.
Ja, du hast ja auch schon gesagt, also wir waren ja letztes Jahr auch eine längere Zeit wieder auf Bali und es ist ja an allen Orten, die du jetzt auch genannt hast, wenn du da einfach ein paar Minuten fährst und aus diesen Zentren rauskommst, selbst in Canggu brauchst du ja nicht lange, bis du irgendwo in der Ecke bist, wo dann auf einmal vom Tourismus relativ wenig zu spüren und zu sehen ist. Und deswegen finde ich das auch so schön, wenn man immer sagt, ja, Bali ist so viel los und es ist so viel Tourismus mittlerweile. Du musst dich einfach nur ein bisschen bewegen, dann hast du irgendwie überall tolle Ecken, wo auch wenig Leute sonst sind, finde ich. Du hast Ubud jetzt gar nicht erwähnt. Wie stehst du dazu?
Du hast recht, ja. Also Ubud, genau, müssen wir auf jeden Fall erwähnen. Ich würde sagen, Ubud und Siedemann packe ich gern so als Brüder und Schwestern zusammen, weil Siedemann ist für mich das Ubud von vor 20 Jahren. Mhm. Ubud ist ja so Yogi, Kultur, Reisterrassen, Hotspot, ist halt mittlerweile auch super voll und anstrengend meiner Meinung nach geworden. Aber rund um Ubud hast du natürlich immer noch Reisfelder. Also das ist für mich so, genau, Reisfeld, Kultur, Yoga, so dieser Hotspot, auch viele digitale Nomaden, viele so Tanz-Performances, das ist schon cool. Habe ich tatsächlich vergessen, ja. Und aber wer den Fokus eher will, also quasi das alte Ubud mit Reisfeldern und entspannt und, oh, und schön, der ist in Siedemann besser aufgehoben. Das ist quasi ein bisschen weiter
östlich.
Hoch rechts. Ja, östlich.
Nordöstlich, ja. Um es geografisch korrekt zu sagen. Ja, nee, das stimmt. Also wir haben jetzt im letzten Jahr, wir waren auch wieder in der Ecke Ubud in der Stadt. Tatsächlich war super viel Verkehr, so wie ich das vom letzten Mal gar nicht kannte. Aber wir waren quasi 30 Minuten außerhalb. Und es ist halt wirklich ein super schöner Ausgangspunkt. Also erstmal ist es in Ubud selbst auch cool und schön. Aber die Umgebung ist ja eigentlich auch wirklich das Highlight mit den ganzen Reisfeldern, Reisterrassen, Aussichtspunkten und so. Das heißt, man muss sich da nicht auch zwingend ins Zentrum setzen. Wenn man ein bisschen mehr Ruhe haben will, gibt es da auch ein großes Angebot. Ja, du hast vorhin schon mal ganz kurz angerissen, was du für den Start auf Bali empfehlen würdest. Also was würdest du sagen, um jetzt mal anzukommen und sich auf der Insel einzufinden? Wo sollte man beginnen bei einer Bali-Reise?
Ich finde das tatsächlich eine relativ schwierige Frage. Das habe ich auch damals oft von InnoJunkie bekommen, weil ja Menschen so unterschiedlich sind und jeder auch irgendwie was anderes braucht beim Anfang und jeder auch andere quasi Interessen hat. Ich persönlich fange halt voll gern immer quasi schon in der Canggu-Ecke an, also sprich ein bisschen weiter hoch in Pereiranan-Ecke, weil um erstmal diese ganzen Sachen zu organisieren, ne, ein Roller und alles, was man halt so braucht, um loszulegen, eine SIM-Karte, wenn man die nicht schon vorher hat und solche Dinge. Wenn man aber jetzt erstmal ankommen will und wirklich nur am Strand liegen will, den Jetlag ausschlafen will und es möglich entspannt haben will, kein Verkehr, dann würde ich sagen, und nicht so weit weg vom Flughafen, dann ist man unten auf der Bukit-Halbinsel ganz gut aufgehoben, weil da einfach alles ein bisschen entspannter zugeht und man halt super schnell vom Flughafen auch dort ist.
Ja, das stimmt.
Genau, also das wäre so, wo ich meistens gerne Leute hinschicke, die fragen. Wenn man aber jetzt auch direkt Bock hat, eher irgendwo zu sein, wo man schon schnorcheln oder tauchen kann, weil man einfach den Jetlag ausschlafen will und nicht dabei und dabei halt auch schon ein bisschen, ne, schnorcheln will, dann würde ich sagen, Ahmed. Ahmed ist ein richtig geiler Ort, auch um anzukommen, aber das ist halt schon mal eine gute Fahrt mit dem Taxi nach dem Flughafen. Das sollte man halt einfach mit einberechnen. Aber ansonsten, die drei Orte kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Wenn man eher Bock hat, auf jetzt schon so direkt in die Kultur reinzutauchen und viel Programm zu haben, dann wäre halt auch rund um Ubud irgendein Haus, vielleicht irgendein Häuschen im Dschungel, am Reisfeld. Genau, das wären so für Leute, die jetzt nicht Bock auf Meer haben, sondern eher Bock auf Dschungel oder Reisfeld. Die könnten sich dann rund um Ubud Siedemann erstmal so ein bisschen eingrooven, ja.
Das Schöne ist ja, wie du eingangs auch erwähnt hast, dass eben Bali ja nicht so riesig ist. Ja, also das heißt, vom Flughafen nach Ubud, wie lange ist es da, je nach Verkehr, aber da bist du ja auch irgendwie in 3 Stunden vielleicht, 2-3 Stunden, weiß gar nicht. Aber das heißt, selbst das ist noch möglich an einem Tag. Aber wer jetzt mal tatsächlich sich irgendwie erstmal am Strand und Meer eingrooven kann, ne, der Flughafen, das haben wir vielleicht gar nicht gesagt, liegt halt eben so auf der Bukit-Halbinsel unten.
Im Süden. Genau, der ist genau auf diesem schmalen, genau, auf dieser schmalen, auf diesem
schmalen Hals. Ja.
Hals.
So. Ja. Okay. Was würdest du sagen, was muss man unbedingt erlebt haben, wenn man Bali wirklich kennenlernen will?
Also ich würde sagen, auch wenn das jetzt wahrscheinlich nicht das ist, was Leute hören wollen, aber ich würde echt sagen, man muss auf jeden Fall mal irgendeine Zeremonie oder irgendeinen Feiertag hier erlebt haben, um wirklich diese Magie der hinduistischen Kultur zu erleben, weil es einfach so einzigartig ist. Und das ist gar nicht so, man denkt, okay, krass, das ist bestimmt voll das schwere Timing, aber gerade wenn man im Homestay wohnt oder wenn man einfach nur in der Zeit hier, so voll viel Feiertage sind, wie jetzt im April oder im, genau, April, dann kommst du da kaum dran vorbei, weil es ist einfach schon echt was Besonderes, die ganzen Vorbereitungen mit den ganzen Opfergaben, die Kleidung, die die gläubigen Balinesen dann tragen, wie sie dann irgendwelchen, ja, mit ganz vielen Menschen zum Strand pilgern, nenne ich es mal. Es hat schon was ganz, ganz, ganz Besonderes. Das wäre was, wo ich sage, das ist natürlich was, das macht Bali, unterscheidet Bali von allen anderen Inseln Indonesiens. Und aber da kannst du natürlich schlecht planen. Ne, man kann ja sagen, ne, hier. Also das ist ja nicht, das ist ja kein Programm jetzt auf dem Plan. Ansonsten würde ich sagen, tatsächlich einfach auch mit dem Roller über die Insel cruisen und sich treiben lassen und diese facettenreiche Insel einfach auf eigene Faust kennenzulernen. Das muss auch nicht mit dem eigenen Roller sein, da kann man sich auch einen Guide für holen. Das ist was, was einfach für mich immer diesen Bali-Vibe einfach hergibt. Und
es ist natürlich schwierig, das zu konkretisieren. Ne? Das ist natürlich irgendwie so dieses Gefühl auch einfach, ja, so die Emotionen und das Land zu spüren, oder das Land, die Insel zu spüren. Ne? Ich glaube, das ist so schwer in Worte zu fassen.
Total. Es ist halt auch, also es sind halt auch so diese kleinen Begegnungen. Also ich würde sagen, zum Beispiel, was ich halt so, das ist klar, das sind jetzt die Sehenswürdigkeiten, wenn man sagt, ja, Wasserfälle, Strände, Riffe, aber es sind vor allen Dingen, finde ich, auch diese zwischenmenschlichen Begegnungen, wie zum Beispiel Jamming, ja, abends in Amit, sitzt du auf der Peruk, also auf so einem Ballet und jams mit den Jungs von der Tauchschule und haust einen indonesischen Liebesklassiker nach dem anderen raus oder irgendwelche Klassiker, die man auch so international kennt und die Arak-Flasche geht rum. Oder es ist, genau, der keine Ahnung, der morgendliche Bali-Kopf hier mit Blick aufs Reisfeld. Es ist die Fahrt mit dem Gojek-Fahrer, der dich komplett ausfragt und der dir dein ganzes Leben erzählt. Das ist, also es sind wirklich so diese ganzen zwischenmenschlichen Aktionen, die so ins Herz gehen. Und das sagen mir alle, also das haben mir so viele Inno-Junkie-Leser schon gesagt, dass am Ende das die Sachen waren, die hängen geblieben sind. So. Mhm. Und es passiert halt vor allen Dingen, wenn man irgendwie schafft, seinen Urlaub so zu legen, dass man halt auch einfach mehr Kontakt mit Locals hat und nicht so komplett abgetrennt davon ist. Und das ist schon schwer, sich dann nicht in die Insel zu verlieben.
Das stimmt, ja. Ich wiederhole mich da auch immer wieder, wenn ich sage, ich finde, es sind die Emotionen, Gefühle und vor allem die Begegnungen mit Menschen, die einen Ort irgendwie in Erinnerung bleiben lassen. Wir haben eine Frage von einem Hörer von Luca bekommen. Und zwar fragt der, vielleicht kannst du da mal deine persönliche Einschätzung geben, habt ihr Tipps für gute Aussichtspunkte beziehungsweise Plätze für super Fotos? Gibt's wahrscheinlich auf Bali natürlich tausendfach. Aber hast du da persönlich eine Empfehlung? Cooler Aussichtspunkt, ein cooler Fotospot? Dein Favorite, wenn du ihn verraten möchtest?
Ich muss kurz nachdenken. Also ich finde schon mit eines der eindrucksvollsten Wasserfälle, die sich auch so geil für ein Fotomotiv eignen, wo auch ein Café ganz oben ist, von dem man auch, also eindrucksvollste Café-Spot, den es gibt, das ist der Sekumpul Waterfall. Das ist schon, finde ich, der ist halt einfach riesig und wunderschön und die Lage. Also man steht quasi am Anfang auf dem Wasserfall oben drauf und später dann unten. Also das ist einfach faszinierend, wie man dann so wahrnimmt. Und das ist vor allen Dingen schön zu erleben, indem man beispielsweise in Buddhas Homestay lebt, weil er direkt quasi neben den, also nicht neben, aber 2 Minuten vom Wasserfall weg wohnt und dort aufgewachsen ist. Und dir da auch noch in dem Zug auch noch andere schöne Aussichtspunkte verraten kann, die ich jetzt nicht öffentlich verrate, aber die sehr, sehr, sehr beeindruckend auch sind. Also da ist man ganz auf jeden Fall rund um Sekumpul beim Buddhas Homestay an einer richtig guten Adresse. Dann ist auch die Bukittalp-Insel eine sehr, sehr geile Ecke für krasse Fotos, weil du halt diese ganzen Klippen dort hast. Also da entstehen die schönsten Sonnenuntergangsbilder mit Klippen im Hintergrund. Was ich auch sehr, sehr schön finde, ist halt so diese Reisfeld-Shots rund um Sidamem. Also ich bin kein Fan von, also du hast ja hier super viel diese Kulissen, ne, wo du quasi schaukeln kannst und dann, das ist halt sowas, finde ich immer so ein bisschen witzig. Also ich kritisiere das nicht, ich finde das einfach witzig und bin da jetzt...
Wo man sich ein Kleid leihen kann mit einer 6 Meter langen Schleppe, ne, so...
Ja, also du kannst dann Fotografen, alles, das ist so witzig. Also das machen auch viele Indonesier, also nicht nur Touristen, die das toll finden. Aber das ist nicht so, wo ich sage, das würde ich nicht empfehlen.
Aber eigentlich kann man ja sagen, Bali ist mehr oder weniger ein großer wandelnder Fotospot, ne? Was ich, also jetzt im letzten Jahr mir in Erinnerung geblieben ist, es ist zwar, sag ich mal, schon als Fotospot angelegt, aber in der Nähe von Ahmed kennst du sicher auch, wenn ich es richtig ausspreche, das Lahangan Suite. Lahangan Suite, das ist so oben auf dem Berg. Die Anreise ist da erstmal, wir sind da mit dem Motorrad hingefahren, bisschen beschwerlicher, weil es steil bergauf geht. Und dann sind da quasi wie so Plattformen an die Bäume am Hang angebracht und im Hintergrund ist der Vulkan zu sehen. Und man ist so dann so, ja, hat so ein bisschen die Wolken um den Vulkan rum. Wenn die Sicht gut ist, ist das echt eine richtig, richtig coole Ecke, ein cooler Spot. Und als wir dort waren, war auch nicht so viel los, weil man nicht so schnell hinkommt. Ist ja, so Ahmed-Ecke ist ja, finde ich, so ein bisschen weniger besucht, einfach weil es ein bisschen ab vom Schuss ist, ne?
Total, also Lahangan Suite haben wir auch im Buch tatsächlich, auf Seite 157 sehe ich gerade. Daneben ist auch, jetzt muss ich nachgucken, Bukit Cintapangi. Das ist quasi nochmal ein bisschen weniger bekannt als Lahangan Suite, aber ist auch da in der Ecke bei Ahmed. Ja. Also ist quasi beides, das sind beides sehr, sehr geile Fotospots, die jetzt auch noch nicht so überlaufen sind. Ja, das ist ein sehr guter Tipp, finde ich.
Genau, wer da mehr wissen will, wie gesagt, einfach mal vielleicht in das Buch von Melissa reinschauen. Wir haben jetzt so ein bisschen über Orte gesprochen, Regionen, wie sich Bali aufteilt, aber gibt natürlich auch ein paar Orte, die nicht auf jeder Bucketlist stehen, die vielleicht ein bisschen abseits der ausgetretenen Pfade liegen. Darüber möchten wir gleich ein bisschen sprechen.
Ja, gut, jetzt haben wir ja schon einiges gehört über interessante Ziele auf Bali. Was für Fragen wir auch immer wieder bekommen, vor allem von Reisenden, die vielleicht schon ein-, zweimal auf Bali waren und jetzt was Neues sehen wollen. Hast du vielleicht ein paar Tipps für ein paar schöne Orte, die so ein bisschen abseits der klassischen Pfade sind, die man auf Bali unbedingt gesehen haben sollte?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde gerade im Zentrum, also man unterschätzt, wie groß das Zentrum, also der ganze Inland von Bali ist. Da gibt es noch so viele Ecken, die quasi mehr oder weniger noch gar nicht vom Tourismus krass überlaufen sind. Wenn man zum Beispiel Bock auf so Camping, Trekking hat oder so, gibt's halt rund um den Banyumala Waterfall heißt das. Da gibt's richtig coole Trekkingwege, wo du dann auch verbinden kannst mit Zelten. Also das ist ein sehr guter Kontakt, ist The Getaway Camp Bali. Das sind so indonesische Jungs, die sich aufs Camping und Trekking spezialisiert haben, weil die die Wege dort nicht auf eigene Faust gegangen werden sollten, weil es einfach schon so off the beaten track ist, dass man es halt nicht gut alleine findet. Aber das finde ich eine super, super geile Erfahrung, weil du da wirklich durch den Dschungel stapfst und dann Tempelberge besteigst, wo ganz oben zum Teil auch Tempel sind, wo dann auch gläubige Balinesen hinpilgern. Und das verbindest dann irgendwo, um im Zelt zu schlafen, Lagerfeuer zu machen, etwas unbekanntere Wasserfälle dir anzuschauen. Also eine sehr, sehr gute Anlaufstelle. Und da ist zum Beispiel auch der Gunung Lesung, ist einer von diesen Bergen. Und dann der Mount Sangyang auch, genau. Das sind diese drei Berge, die da sind an der Ecke, wo die Jungs auch immer alle hingehen. Annabelle, eine meiner Autorinnen, hat die alle selber bestiegen und sie war begeistert, meinte auch, sie war die Einzige dort. Wenn man jetzt eher so Bock auf so ein bisschen mehr hat, aber ohne viele Leute, finde ich zum Beispiel auch Sumberkima, die Ecke oben bei Permutaram, ganz cool. Was da halt, finde ich, sehr geil ist, du kannst da zum Beispiel
bei Korallenriffprojekten schnorcheln und da gleichzeitig auch vielleicht eine Babykoralle pflanzen. Das finde ich eine voll schöne Sache, weil du dann irgendwie das Schöne mit dem Nützlichen verbindest. Und vielleicht findest du dann auch unsere kleine Indo-Junkie-Koralle. Wir haben bei beiden Korallenriffe versenkt, wo auch der Schriftzug Indo-Junkie zu finden ist. Und da kann man als Reisende auch weiter Babykorallen dran pflanzen. Und vielleicht schaffen wir da gemeinsam irgendwann so ein kleines neues Riff zu bilden, weil natürlich auch Bali da ein bisschen betroffen ist, wie die ganze Welt, was Korallensterben angeht. Aber da wird viel gemacht im Norden von Bali, was halt auch super schön ist. Und dort gibt es auch richtig coole, ich sag mal, Tempelberge, wo man wirklich so eine kleine Wanderung auf dem Tempel hoch machen kann, dann eine richtig geile Sicht über die ganze Küste hat. Also quasi die Ecke rund um Sumbakima ist noch sehr, sehr off the beaten track, würde ich sagen. Und da gibt es auch zum Beispiel so kleine Inseln mitten im Wasser, wo du nur mit einem Kajak hinkommst und die Inseln sind auch nur zur bestimmten Zeit sichtbar. Also da gibt's schon richtig coole Sachen. Für Surfer würde ich auch sagen, die Ecke rund um Balian, die ist noch nicht so überlaufen. Da gibt es auch noch richtig viele Ecken, die quasi gerade erst loslegen. Medevi ist zwar bekannt, aber auch nicht so bekannt. Würde ich auch sagen, kann man sehr, sehr gut machen. Und wo ich auch eben schon mal drauf angesprochen habe, ist tatsächlich Limuki. Finde ich eine sehr, sehr wunderschöne Ecke, weil du da relativ viel auf einem Fleck hast. In Limuki hast du quasi Wasserfälle und das ist die schönsten von Bali meiner Meinung nach. Du hast aber auch richtig wunderschöne Reisfelder, die aber irgendwie in so Bergen ummantelt. Also das ist zum Teil so ein Postkartenmotiv wie bei Avatar. Jurassic Park, okay. Und du kannst da auch was richtig Cooles, du kannst da auch so über Wasserfälle rutschen. Also es ist quasi so mit so einem Reifen über so Steinrutschen heizen, was zum Teil echt Adrenalin erzeugt. Ist auch ganz cool. Ja, das sind schon mal so ein paar Ecken, wo ich sage, das ist schon ganz cool. Ansonsten würde ich sagen, also dass es manchmal gar nicht so unbedingt Orte sein muss, sondern das ist halt zum Beispiel, was ich auch immer sehr gerne empfehle, ist halt beispielsweise auch Kochkurse zu machen, weil du dann halt oft auch dann in heimischen Familien bist, also wirklich bei Local zu Hause, dort den Kochkurs machst und dann halt auch wirklich das authentische Bali vor Ort siehst. Dann wird dir auch oft erklärt, wie so ein Haus zusammengesetzt ist von einem echten Compound, balinesischem Compound und lernst halt auch voll viel von der Kultur. Gleichzeitig lernst du kochen, das ist halt auch sehr schön, finde ich.
Ja, also gewünscht waren halt immer wieder Orte, da hast du jetzt schon ein paar genannt und da vielleicht auch als Beruhigung, wer sich jetzt fragt, wie man diese ganzen Namen bloß schreibt, die Melissa gerade genannt hat, die werden wir natürlich in die Beschreibung dieser Folge packen. Vielleicht, was auch noch manchmal aufkommt, so ein bisschen die Aktivitäten. Also Bali ist ja bekannt für Yoga, Kochkurse haben auch schon die meisten mal gehört oder gemacht. Jetzt hast du es noch um das schöne Thema Korallenpflanzen erweitert. Vulkantracking. Gibt es sonst noch irgendwelche Aktivitäten, für die sich Bali ganz hervorragend eignet?
Tatsächlich, also es jetzt gerade hier bei mir in der Ecke gibt es die Möglichkeit auch mal so eine Biketouren sind auch unterschätzt, das wollte ich jetzt sagen, in Bali. Es gibt echt coole Anbieter, die dich zu echt schönen Ecken in Bali mit dem Fahrrad führen. Mhm. Und gerade in den höheren Lagen ist es auch nicht so heiß. Genau, da gibt es auf jeden Fall auch coole Ecken und genau auch Trekking und Camping, absolut unterschätzt in Bali. Glamping gibt's ja auch, wenn man es ein bisschen schicker braucht. Aktivitäten ansonsten würde sich direkt als Aktivität bezeichnen, aber man muss mindestens einmal einen Nachtmarkt besuchen. Ich finde, Nachtmärkte sind auch einfach so eine geile Aktivität, weil du da einfach einmal komplett durch das indonesische Food-Sortiment dich durchschlabonieren kannst. Und
das ist ja auch schon eine ganze Menge.
Ich habe bestimmt was vergessen. Fällt euch noch was ein?
Naja, ansonsten an dieser Stelle einfach der Verweis auf die Indo-Junkie-Website. Da gibt es ja jede Menge Tipps für Aktivitäten. Jetzt hatten wir gerade so ein bisschen gesprochen über Ziele abseits der Standardrouten. Wenn man jetzt an Orte wie Kuta denkt, wo es wirklich drunter und drüber ist, drunter und drüber geht sehr exzessiv Party gefeiert wird. Wenn man sich denn dann von diesen Haupttouristenorten entfernt und mehr in ländliche Regionen kommt und so weiter. Hast du da ein paar Tipps, wie man besonders respektvoll mit der Kultur vor Ort umgehen kann? Und gibt es vielleicht sogar ein paar typische Fettnäpfchen, in die man besser nicht treten sollte?
Ich glaube, das Allerwichtigste finde ich immer ist quasi, dass man nicht laut und wütend wird, weil das tatsächlich nicht Teil der balinesischen Kultur ist, dass man sich anschreit oder sauer miteinander ist. Das kann halt, ja, ich das jetzt so platt gesagt, dazu führen, dass der andere sein Gesicht verliert, also dass man da wirklich immer seinen Ton hält und wenn man verärgert ist, dass man das einfach so auf einem, ja, auf einem etwas sanfteren Weg rüberbringt, weil das schon, ja, das ist, würde ich sagen, das größte Fettnäpfchen, also laut werden, sauer werden und das seine Stimme zu laut erhöhen. Dann das andere ist, dass die linke Hand als unrein gilt und die rechte Hand quasi die reine Hand, mit der man alles gibt, mit der man sich begrüßt, etc. Für Linkshänder ein bisschen blöd, aber das ist jetzt, sag ich mal, unter den Locals so, aber ich glaube jetzt nicht, dass man jetzt, also man bekommt natürlich als Tourist immer auch, hat man Welpenschutz. Genau, und ich finde einfach Smalltalk und offen sein, weil einfach die Balinesen auch gerne Smalltalk halten. Man wiederholt das Gespräch auch oft. Also es passiert oft, dass man immer das Gleiche erzählt. Es ist auch komplett normal, dass man schon im ersten Gespräch gefragt wird, ob man Kinder hat, ob man verheiratet ist, wie alt man ist. Also man kommt direkt auf den Punkt. Und gerade so der Familienstatus ist super wichtig hier im Smalltalk. Deswegen auch da einfach offen für sein und gerne aus dem Nähkästchen plaudern. Ja, ich finde, das sind so eigentlich die wichtigsten Sachen. Ansonsten ist es echt super entspannt hier, weil einfach auch die Balinesen so sehr am Tourismus schon gewohnt sind. Ich finde halt immer so ein paar Sachen, die logisch sind, dass man jetzt nicht im Bikini auf dem Roller rumfahren muss, dass man sich einfach respektvoll verhält, gerade wenn Zeremonien sind oder wenn Menschen oder wenn man einen Tempel besucht, dass man halt sich dementsprechend anzieht, über Knie und über Schultern bedeckt ist. Genau, das sind so ich finde so Regeln, die ja überall in Südostasien gelten und dass man jetzt, wenn man vom Strand kommt, nicht unbedingt, ja, dass man sich zumindest einen Sarong überzieht oder so, weil es sieht man natürlich hier auch viel, dass die Leute einfach im Bikini dann am Roller sind und ich finde, das muss nicht sein. Ja, aber jedem das Seine, ne?
Ja, du hast gerade die Zeremonien angesprochen, da hast du ja sicher in deiner Zeit auf Bali auch schon viel miterlebt, Zeremonien, Feste und so weiter. Gibt es da welche, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind, die dich besonders berührt haben und die man auf jeden Fall miterleben sollte, wenn man die Chance hat, zu dieser Zeit auf Bali zu sein?
Ja, also ich würde echt, wenn man die Chance hat, rund um Nyepi und Ogo-Ogo in Bali zu sein, ist das schon eine sehr besondere Zeit, denn Nyepi ist quasi der Tag der Stille und vor Nyepi sind noch ganz viele Zeremonien, also Melasti, wo die Menschen in Weiß gekleidet zum Meer pilgern, also wirklich, wo jeder auf den Straßen ist und in Weiß gekleidet Opfergaben zum Meer bringt, das ist schon sehr beeindruckend und ein Tag vor Nyepi, das ist der Tag der Stille, da gehe ich gleich mal drauf ein, vor Nyepi wird dann mit sogenannten Ogo-Ogo-Monstern. Das sind, ich sag's immer, das ist das Karneval von Bali. Nur mit ein bisschen mehr spiritueller Bedeutung. Und zwar werden schon Tage, Wochen vor Nyepi werden die große Ogo-Ogo-Monster gebaut. Das sind wirklich große Figuren, die so ein bisschen das Schlechte im Menschen visualisieren sollen. So Dämonen, aber auch Gier und all diese Themen. Und die werden dann am Tag vor Nyepi durch die Straßen gezogen, mit lauten begleitender Musik, mit Rufen, mit Lichteffekten, mit Feuerwerk. Und das ist schon, finde ich, so cool mitzuerleben, wie dann halt die jungen, oft halt kommt das ich sag mal, die jungen Banjas, also die Gemeinden haben, jede Gemeinde hat ihren eigenen Ogo-Ogo und der wird dann halt durch die Straßen gezogen. Und in großen Gemeinden, wo jetzt viele Ogos-Ogos sind, hat man halt auch echt 15, 16
die hintereinander. Und dann gibt es an dem Tag auch oft, dass man dann zum Beispiel so Bühnen aufgebaut werden und dann werden Tänze gemacht und die Hintergründe zu den Ogo-Ogos beschrieben. Also es ist schon sehr, sehr, sehr cool. Also es hat auch was total Magisches. Und dann am nächsten Tag, wir sind dann 24 Stunden, ist die ganze Insel ruhig. Niemand darf das Haus verlassen, niemand darf Licht machen, niemand darf, niemand ist auf den Straßen, außer die Straßenwächter. Und die ganze Insel ist ruhig. Und das ist so krass, weil jeder, der schon mal in Bali war, der weiß, hier ist immer laut, immer Motor, immer Roller, immer Knattern. Und an dem Tag ist einfach ruhig. Und da muss man halt vorsorgen, dass man genug Essen hat, dass man quasi einfach gut versorgt ist für den Tag, weil man darf offiziell auch nicht kochen, man darf nicht arbeiten, man soll wirklich nur in der Ruhe sein. Aber als Tourist kannst du natürlich, ne, wirst du oft vom Homestay dann versorgt oder kannst auch in den Pool gehen, wenn du leise bist. Und das ist schon, ich finde, jeder, der es mal erlebt hat, das ist schon mal ganz magisch, vor allen Dingen, wenn man die Chance hat, auch einen klaren Himmel zu haben, weil logischerweise, wenn es kein Licht gibt auf der ganzen Insel, siehst du einen Sternenhimmel und eine Milchstraße, das kannst du dir nicht vorstellen. Dieses Jahr leider war es bewölkt, aber war trotzdem wieder Magie pur. Und dann ist es halt so, dass da auch kurz nach Nyepi fängt schon Galungan an, das sind auch wieder so riesige Feiertage. Das heißt, wenn man rund um Nyepi auf Bali ist, kriegt man irgendwie das komplette Programm mit. Also sehr, sehr große Empfehlung. Ja.
Genau, und dazu gibt es auch einen schönen Artikel und den verlinken wir auch, weil da nämlich auch die Termine drin sind, wann diese Feierlichkeiten stattfinden.
Genau, weil es ja quasi so das Neujahr, also Nyepi ist quasi das neue Jahr von Bali. Es wird dann das Neujahr gefeiert auch.
Wir haben ja gesprochen über Melissa, über Indo-Junkie, über die Verbindung zu Faszination Südostasien. Ihr habt einen kurzen Überblick bekommen, wie sich Bali aufteilt, welche Regionen sehenswert sind und eben auch, was man so abseits der ausgetretenen Touristenpfade erleben kann. Jetzt werden wir ein bisschen konkreter, was die Reise nach Bali angeht. Wir sprechen mal über ein paar praktische Tipps und Hinweise. Melissa, was sollte man denn vor der Reise nach Bali unbedingt wissen? Also hinsichtlich Visum, gibt es Einreisebestimmungen so in diese Richtung?
Ja, in Indonesien ändern sich Dinge sehr oft und sehr schnell, deswegen nach aktuellem Stand ja. Aber es eigentlich sehr easy, du kannst einfach online dein Visum aktuell beantragen. Das zahlst du dann auch online und dann kannst du einfach damit mit einem Art E-Visa einreisen. Damit kannst du einen Monat auf Bali bleiben. Und das kannst du um einen weiteren Monat verlängern. Ansonsten, wenn man länger als 2 Monate bleibt, kann man mit dem sogenannten C1-Visum einreisen. Aber das ist dann ein bisschen teurer. Aber das ist auch alles mittlerweile online möglich. Das ist cool. Das ist auch erst seit kurzer Zeit so. Also unbedingt im Voraus sich um ein Visum kümmern. Und auch wichtig, immer mit Rückflugticket. Das wird auch tatsächlich kontrolliert, dass man zur entsprechenden Zeit auch wieder aus dem Land kommt. Oder ein Weiterflugticket ist auch okay. Ansonsten würde ich mich auf jeden Fall um eine sogenannte eSIM kümmern. Das ist einfach super praktisch oder halt eine SIM-Karte einfach, weil du dann quasi direkt landest und schon mobile Daten hast, mit denen du dann, keine Ahnung, Taxi oder der Weg zu deiner Unterkunft machen kannst. Das ist halt auch, gibt's auch noch nicht so lange und finde ich auch super praktisch einfach. Da gibt's mittlerweile Anbieter, die jetzt gar nicht so viel teurer sind, als wenn du dir vor Ort holst.
Ja. Yeah. Das stimmt.
Genau, und dann würde ich mich auf jeden Fall um die ersten Nächte in der Unterkunft kümmern und auch schon schauen, mir überlegen zumindest, wie ich mich fortbewegen will. Will ich einen Roller mieten oder bin ich fein nur mit Gojek? Das ist heutzutage auch super einfach, convenient. Und das ist eigentlich so das, was man im Voraus klären müsste. Klar, mit Impfungen, dass man mal beim Arzt eincheckt, was hat man für Impfungen, was sollte man auffrischen lassen, wenn man sich impft, ne, wenn man in dem Bereich sich schützen will. Und
da hat tatsächlich eine Hörerin auch gefragt, also wie das mit den Impfungen ist, ne? Ob man da was verpflichtend benötigt für Indonesien.
Verpflichtend, nein. Also das ist, ich glaube, oder war das nicht Gelbfieber, dass man verpflichtet, wenn man aus einem bestimmten Land kommt, aber nicht für uns?
Ich glaube, da sollte man sich einfach bei den Einreisebestimmungen irgendwie mal durchklicken. Das ist immer so ein bisschen schwierig, weil, wie du sagst, da ändert sich immer was, aber meines Wissens gibt es keine. Verpflichtenden Impfungen für die Einreise nach Indonesien.
Genau.
Und kannst du gerade noch kurz sagen, hast du es im Kopf, was das Visum aktuell kostet? Sind das irgendwas um die 25, 30 US-Dollar oder so, ne?
500.000 Rupia sind das, glaube ich, gerade.
Ja, okay.
Also
das irgendwas sind über 30.
Ja, gerade ist ja der Rupia-Kurs sehr, 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 sehr hoch. Das sind ungefähr das sind so 30 Euro. Ein bisschen weniger sogar aktuell. 25 fast nur. Aktuell.
Mhm. Und kann ich den Tipp zur ESIM kann ich auf jeden Fall so unterstützen. Auch für die Reise vor Ort ist es super praktisch, weil eben man doch immer wieder mit Einheimischen in Kontakt kommt, sei es von der Unterkunft oder auch verschiedene Transportmöglichkeiten und einfach ganz viele Kontakte oder ganz viel Kommunikation findet eben auch über WhatsApp statt und bin da bis heute irgendwie immer wieder mit Leuten auch noch im Austausch, mit denen ich irgendwie mal die Nummer getauscht habe. Und das war dann auch eine Riesenhilfe, als ich vor Ort einfach die ESIM hatte. Genau. Wie bewegt man sich auf Bali fort? Du hast eben schon Roller, Gojek etc. angesprochen. Eine Hörerin hat gefragt, und zwar Aloha and the Camera, cooler Name. Wie bewegt man sich auf Bali fort, wenn man nicht Roller fahren will?
Also wenn man selber nicht Roller fahren will, ist es überhaupt kein Problem. Also aktuell ist es, also einfacher kann es gar nicht gehen. Man hat sozusagen zwei große Anbieter hier, das ist Gojek und Grab. Und das sind beides Apps, die man sich einfach auf sein Handy holen kann. Zum Teil, ist relativ ähnlich sind die aufgebaut. Und darüber kannst du dir ganz normale Taxis buchen. Also Autotaxis. Du kannst aber auch Rollertaxis darüber. Das sind sozusagen Ojeks, daher auch der Name Gojek. Das ist sozusagen die App, die bekannte App Gojek. Kommt vom Namen Ojek, was einfach nur Motorradtaxi auf Indonesisch heißt. Und das ist so praktisch und das ist so unfassbar günstig. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Also für so eine Strecke von 15 bis 20 Minuten zahlt man im Schnitt weniger als 1 Euro. Und du sitzt dann quasi einfach hinter dem Ojek-Fahrer auf dem Roller. Das heißt, wenn man nicht selber fahren will, aber fein ist mit Rollerfahren und alleine unterwegs ist zum Beispiel, kann man das super easy mit einem Rollertaxi sehr günstig machen. Wenn man mehrere Personen ist, holt man sich einfach ein normales Taxi, auch über die App. Du siehst auch immer direkt, wie teuer wird es. Das ist, finde ich, auch sehr transparent und sehr schön. Also du gibst deine Strecke einfach ein, wo du hin willst und dann siehst du direkt, okay, wie teuer wird es. Es gibt auch, du kannst sogar die Autokategorie auswählen, ne? Und größere Autos, eine luxuriösere Autos, auch beim Roller. Du kannst dir auch ein bisschen größere Roller dir gönnen. Und da
kannst sogar Essen bestellen, ne? Mit GoFood, glaube ich sogar, ne? Auch über die
App. Genau, das kannst du auch über die App. Also genau, du kannst da einfach ganz normal online ordern und bekommst es halt nach zu Hause geliefert. Du kannst auch, was letztes Mal passiert ist, da habe ich mein Schachspiel bei einer Freundin vergessen, brauchst das aber an dem Tag, dann kannst du quasi auch über Gojek dir Sachen bringen lassen. Das heißt, der Gojek-Fahrer fährt dann zu meiner Freundin, holt das Schach, aber bringt's dir und zählt dafür irgendwie 80 Cent. Aber hier ganz großer Tipp an alle, dadurch, dass es so günstig ist, also wirklich, das ist so unfassbar günstig, gib Trinkgeld. Also gib Trinkgeld, manchmal mache ich einfach doppelt so viel, wie ich zahlen müsste, weil es ist einfach ein Job und da bleibt nicht viel hängen. Gerade ist der Rupia nicht gut hier, deswegen haut auf jeden Fall immer ein bisschen Trinkgeld drauf. Es bleibt trotzdem noch unfassbar günstig. Ja, das ist so, würde ich sagen. Und dann hast du natürlich die Möglichkeit, wenn du jetzt die komplette Insel irgendwie mit einem Fahrer bereisen willst, also eher so ein bisschen klassischer, haben wir auch einen super guten Artikel auf InnoJunkie, der heißt private Fahrer und Reiseleiter Bali. Und dort gibt es ganz viele Tipps aus der Community von Fahrern, die dich quasi dann über die ganze Insel und dir die schönsten Orte zeigen, zum Teil sogar deutschsprachige. Genau, das ist dann sozusagen, wenn jemand einen Fahrer für eine gesamte Zeit braucht. Aber das sind so, glaube ich,
das ist eine gute Empfehlung. Packen wir auf jeden Fall in die Shownotes rein, ja.
Und ich habe letztens erst mit einem Kumpel geredet und der meinte auch, mittlerweile ist halt Gojek auch so günstig, dass du kannst 3 bis 4 Fahrten am Tag machen, um deine Monatsmiete für einen Roller ist genauso teuer. Also es ist nicht unbedingt billiger, wenn man sich einen Roller mietet, verrückterweise.
Wir haben jetzt viel über so Rollerleihen, privates Taxi und so gesprochen. Wie sieht's denn sonst aus? Gibt es auch, wie man zum Beispiel so aus Thailand kennt, so Minibusse, Busse und so weiter, wenn man zum Beispiel auf mehreren Orten an mehreren Orten Urlaub macht auf Bali, wie man dann von A nach B kommt. Kann man auch einfach mit dem Bus fahren?
Ja, es gibt Busanbieter, der heißt, glaube ich, Perama Tour. Das ist so eine Art Shuttlebus. Und die fahren viel zu den, ich sag mal, Haupttouristenecken. Da kannst du dich ganz gut von A nach B bewegen. Die haben bestimmte Zeiten, das kannst du online sehr einfach günstig buchen. Ansonsten natürlich die Bootsgeschichten, wenn du auf die kleinen Nachbarinseln fahren willst, das geht dann über Bootsanbieter, also für Ticketanbieter, einfach so. Und leider gibt es hier keine so richtig großen Busse, wie man das kennt. Das ist hier gar nicht gegeben. Und es gibt auch keine Bahn oder Zug oder sowas. Das ist alles hier sehr, sehr auf Roller und Auto ausgelegt. Deswegen auch so viel Verkehr.
Und kommt die U-Bahn für Bali? Das ist ja immer wieder im Gespräch. Wird die wirklich umgesetzt? Also,
ich weiß nicht, ob wir das noch erleben werden.
Ja, nächster Halt U-Boot.
Ja, was ich auch da echt empfehlen kann, vermeidet die Rush-Hour-Zeit für große Fahrten. Weil wenn ihr flexibel seid, fahrt relativ spät abends nach 9 Uhr oder sehr, also mittags oder so, da wo halt nicht die ganze, ne, die ganzen Menschen, die arbeiten, von A nach B fahren, weil das ist schon echt zum Teil nicht so spaßig.
Letzte Frage zum Thema Transport. Wie kommt man am besten vom Flughafen weg? Weil das werden wir auch immer wieder gefragt.
Ja, ich bin da noch ein bisschen oldschool unterwegs. Ich besorge mir das tatsächlich immer im Voraus schon. Und wird am allereinfachsten ist es ja, wenn man einfach sein Homestay oder seine erste Unterkunft, die man hat, nach einer Abholung fragt. Ich finde es am einfachsten, dann weiß man sicher, derjenige weiß, wo man wohnt. Es ist meistens teurer, als wenn man jetzt vor Ort was holt, aber ich finde es irgendwie am entspanntesten. Also dass man quasi einfach so das erste Hotel, was man hat, dass man das direkt um eine Abholung anfragt. Aber ansonsten haben wir auf InnoJunkie auch ein paar Empfehlungen für Freelancer-Fahrer, die dich abholen können. Das ist auch kein Problem. Es gibt so ein bisschen, ne, so es ist nicht ganz gern gesehen, mit Gojek, also mit den Apps quasi sich abholen zu lassen. Die fahren nicht so gerne bis vor. Ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand ist. Das war mein letzter Stand. Ansonsten für die ganz Abenteuerlichen kannst du natürlich auch dir einen Roller im Voraus mieten und dann wird dir der Roller bis zum Flughafen gefahren. Das heißt, du hast dann schon bei der Ankunft deinen eigenen Roller. Der wird dir wirklich bis zum Flughafen delivered. Oder du lässt ihn dir in deine Unterkunft delivern. Das ist auch gang und gäbe bei allen Rental-Services gerade.
Kommen wir zum Thema Übernachtung. Das ist ja gerade schon Homestay angesprochen. Homestay ist ja das, was man oft auch mit Bali in Verbindung bringt. Wir hatten aber ganz am Anfang der Folge auch schon erwähnt, dass Bali im Grunde so für jede Preisklasse und für jeden gewünschten Luxus die entsprechenden Angebote parat hat. Erzähl du doch noch mal ein bisschen was. Wo übernachtet man auf Bali? Worauf sollte man achten? Und gib mal einen Überblick über die Möglichkeiten. Und vor allem die Frage, die auch immer wieder kommt, soll bzw. muss man vorab buchen?
Genau, also erstmal bezüglich der verschiedenen Möglichkeiten zu übernachten. Also ich glaube, es ist eine Mischung, ist ganz cool, weil ich würde auf jeden Fall in ein oder zwei Homestays einfach nur, weil es erstmal günstiger ist und zum anderen, weil du halt viel näher an der Kultur bist. Dann aber auch vielleicht mal eine Unterkunft im Dschungel. Also wir haben auch eine ganz coole Liste auf InnoJunkie mit Into the Wild. 10 richtig coole Dschungelunterkünfte, wo man dann wirklich nachts mit dem ganzen Dschungelsound einschläft, ist schon was Besonderes. Und ansonsten, was natürlich viele auch gerade machen, ne, ist sich eine Villa einmieten mit eigenem Pool und so. Das würde ich halt, ist natürlich ein schöner Luxus, den man sich gönnen kann und auch soll. Aber ich finde es immer cool, wenn man eine Mischung macht, weil auch, ne, in Bezug auf was gut für Bali ist, muss man ja sagen, dass natürlich diese Villen nicht gut sind für Bali in dem Sinne, weil Wasserknappheit herrscht und dann jede Villa ihren eigenen Pool hat, viel Strom verbraucht etc. Das würde ich sagen, man sollte das so ein bisschen mischen einfach. Aber ich bin jetzt niemand, der sagt, man darf nicht in der Villa schlafen, weil ich selber auch mal in der Villa schlafe. Aber eine Mischung einfach. Ich sage immer, es ist gut, wenn man, ne, mal lokal ist, mal westlich ist, mal in einem Homestay wohnt, mal in der Villa wohnt. Ansonsten, wenn du jetzt zum Beispiel bestimmte Hobbys in Fokus legen willst, zum Beispiel Surfen, hast du halt in Bali auch super viele Surfcamps. Das ist halt auch sehr, sehr cool. Dann bist du halt quasi in einem Surfcamp direkt bis 2 Wochen lang
oder eine Woche und machst nichts anderes als dreimal am Tag surfen gehen, hast Gleichgesinnte etc. Auf der anderen Seite, wenn du zum Beispiel Digital Nomad bist und arbeiten willst, kannst du dich auch in sozusagen Co-Living Space, beziehungsweise Hostels mit Coworking Space einmieten. Auch sehr cool, weil du da auch natürlich direkt wieder Gleichgesinnte kennenlernst und auch direkt einen coolen Ort, wo du arbeiten kannst. Und wer jetzt denkt, dass es jetzt in Bali keine Hostels gibt, der liegt auch falsch, denn tatsächlich gibt es mittlerweile sehr, sehr viele Hostels auf Bali, vor allen Dingen in den, in Anführungsstrichen, touristischeren Gegenden. Das heißt, du kannst auch als Alleinreisender, was früher mal ein bisschen schwierig war, gut und günstig in einem Hostel unterkommen. Und da haben wir auch einen Artikel, die 22 besten Hostels auf Bali. Und das ist halt vor allen Dingen gut für Alleinreisende, weil ansonsten zahlt man halt in Bali keinen Personenpreis für Zimmer, sondern halt einen Zimmerpreis. Und es ist halt relativ teuer für Alleinreisende. Ja, man muss schon sagen, dass Bali in der Hochsaison schon sehr, sehr voll ist. Und das ist, man wird immer ein Zimmer kriegen, daran wird es nicht scheitern, aber man wird vielleicht nicht das Zimmer oder das Hotel oder die Unterkunft oder den Homestay kriegen, das man gerne hätte. Das heißt, wenn man wirklich so bestimmte Wünsche hat, dann sollte man es auf jeden Fall im Voraus buchen. Wenn es einem ein bisschen egal ist, kann man auch immer noch spontan buchen. Aber dann nimmt man halt das, was noch übrig ist, was vielleicht am Ende gar nicht so schlimm ist. Dann lernt man mal wieder neue Sachen kennen. Hier kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn du zum Beispiel ein bestimmtes Budget hast oder wenn du eine bestimmte Art von Unterkunft suchst. Es gibt so geile Filterfunktionen bei Booking zum Beispiel, wo du wirklich einstellen kannst, okay, mein Budget ist 15 Euro die Nacht, dann werden dir auch nur Unterkünfte angezeigt, die 15 Euro die Nacht kosten. Und dann musst du sehen, wie viele es da noch gibt, weil man muss halt auch sagen, bei Booking werden ja oft am Anfang beliebte Unterkünfte angezeigt. Das sind halt auch oft die bessere Werbung schalten. Und kleine Homestays, die werden oft gar nicht so gut angezeigt bei Booking, aber die gibt es. Und die kannst du halt rausfinden, wenn du zum Beispiel halt das Budget einfach nach ganz, ganz unten setzt. Und dann wirst du sehen, was für wie viele günstige Unterkünfte es noch hier gibt, die auch echt schön sind und an wunderschönen Ecken, die du vielleicht so noch nie gefunden hast. Vielleicht kannst du auch so mal vorgehen, dass du quasi einfach mal den Filter entscheiden lässt. Hingehen, dann machst du den richtig coolen, authentischen Urlaub hier. Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal empfohlen und Leute haben richtig, richtige Schätzchen dadurch gefunden. Ja.
Ja, sehr schön, auf jeden Fall guter Tipp.
So, Reise nach Bali ist ja auch immer Südostasien mit Kulinarik verbunden. Was sollte man denn beim Essen beachten? Wo und wie isst man denn am besten auf Bali?
Ich glaube, es gibt nichts auf Bali, was du nicht essen kannst. Also ich glaube, Bali ist der Ort mit den meisten Restaurants, die, also egal, was du dir vorstellen kannst, du kannst es hier finden, egal welche Nationalität, egal welche Preissegment, es ist unfassbar. Aber ich bin ja ein Fan von der lokalen Küche, weil ne, alles andere kennt man, wenn man griechisch essen will, gehen will, geht man halt. Aber wenn du lokale Küche genießen willst, dann ist so ein einfacher Einstieg sind die sogenannten Nasi Jampur-Läden. Also Nasi Padang wird das auch anderweitig bezeichnet. Das ist quasi so eine Art indonesisches Buffet, wo du dann einfach einzelne Elemente zusammenmixt. Das heißt, du zeigst dann einfach drauf und sagst, halt gern das und das und das. Und da kannst du halt dich so ein bisschen durch die Küche durchprobieren. Und das findest du eigentlich überall gibt's diese Läden. Und ansonsten sind halt so die Klassiker für Vegetarier, zum Beispiel Gado Gado. Das ist so Gemüse mit Erdnusssoße. Oder Urab Urab, das ist Gemüse mit so Kokosraspeln. Also es gibt auf jeden Fall auch für Vegetarier ein paar Optionen. Aber ansonsten ist die Küche schon sehr fleischlastig.
Ja, es ist Ola Ola gibt's auch, ne?
Ja, Urab Urab, Ola Ola, ja.
Ola Ola, irgendwie sowas.
Urab Urab, das war ein Mann, ja. Ola Ola, Ola. Ole Ole ist Souvenir. Das wird auch aufgefallen.
Okay, das
man besucht das so. Sag ein Lupa Ole Ole, vergiss das Souvenir nicht für mich. Ja, ja. ja, also ich bin großer Fan von Nasi, Ayam Petutu, aber auch, also von allem, ach, ich kann euch da gern mal, eine Liste zukommen lassen. Wir haben auch ein Kochbuch geschrieben zu den bekanntesten 38 indonesischen Gerichten. Und das ist halt immer eine Mischung aus Reis, Hühnchen, Gemüse. Also die indonesische Küche, die wiederholt sich schon sehr krass. Ist jetzt nicht so vielfältig, meiner Meinung nach, wie jetzt zum Beispiel die thailändische Küche oder die vietnamesische Küche. Aber es ist
man muss halt sagen, wenn du lokal hier isst, dann bezahlst du halt immer noch so wenig im Vergleich, sobald du westlich isst. Und wenn du lokal isst, ist halt auch schön, weil dann lokale Produkte genutzt werden. Es muss nichts importiert werden. Es wird halt wirklich nur das auf den Tisch gesetzt, was auf der Insel wächst. Und das finde ich halt sehr lobenswert. Deswegen glaube ich auch hier wieder eine Mischung, ne, wenn man Bock hat, so die Hälfte lokal zu essen und die andere Hälfte westlich, dann tut man der Insel, glaube ich, was Gutes. Und ja, wir haben auch einen kleinen Food Guide online, den findet ihr auch unter indonesische Küche, wo man dann halt auch sieht, was ist. Und auch hier wieder unbedingt auf einen Nachtmarkt gehen, weil da habt ihr eigentlich auf jedem Nachtmarkt quasi einmal den komplette Sortiment an indonesischem Essen, wo ihr durchprobieren könnt. Da gibt es zum Beispiel den Pasar Sayan, aber der beste Ort ist in Sanur, da gibt es den Sindhu Night Market und dort, ja, das ist eine coole Mischung aus Locals und Western, die da einmal abhängen und das ist einfach, finde ich, eine geile Atmosphäre, abends dort zu essen. Und natürlich frischen Fisch, ne? Du lebst hier in einer Insel, das komplett vom Meer umgeben ist. Das ist natürlich auch hier ganz groß.
Da ist ja, glaube ich, allen voran Jimbaran, glaube ich, sehr bekannt für, ne, für den Fischmarkt.
Genau, da gibt es einen großen Fischmarkt, wo man quasi sich den Fisch vor Ort aussucht und dann auch vor Ort zubereiten lässt. Das ist auch auf jeden Fall ein Abenteuer für sich.
An dieser Stelle wollen wir natürlich nicht verschweigen, dass Melissa auch schon ein Kochbuch, ein indonesisches, herausgegeben hat. Das verlinken wir natürlich auch unter dieser Folge.
Ja, und das Schöne ist, bei dem Kochbuch spenden wir auch 1 Euro an Feed Bali und ein Feed Bali ist quasi eine Initiative, die also bedürftigen Menschen auf Bali mit gesunden Essenspaketen von lokalen Farmern versorgt. Und da können wir nächste Woche schon wieder hinfahren und haben insgesamt 6,5 Millionen Rupien zusammenbekommen, wo wir quasi 44 Menschen für einen Monat versorgen können, beziehungsweise 2 Menschen für ein Jahr, komplett mit Essen. Und das ist, das ist auf jeden Fall eine schöne Aktion.
So, zum Schluss wollen wir den Blick nochmal etwas weiten, also weg von den praktischen Tipps und hin zu deinen ganz persönlichen Eindrücken. Bali ist ja ein Ort voller Kontraste, Geschichten und Stimmungen, aber eben auch ein sehr, sehr dynamischer Ort. Melissa, kannst du ungefähr schätzen, wie oft du denn jetzt schon auf Bali warst?
Über 10 Mal auf jeden Fall. Also eigentlich 15 Mal, über 15 Mal. Jedes Jahr, seit ich 19 bin, 15 Jahre. Ja. 2 Jahre nicht, ja, so 15 Mal mindestens.
Okay, cool. Also dann hast du ja sicherlich auch diesen Wandel der Insel, den es, denke ich, zweifellos gibt, ja miterlebt. Also wie erlebst du denn diesen Wandel so zwischen Spiritualität, Massentourismus und eben auch digitaler Nomadenszene?
Ich habe verschiedene Blickwinkel auf diese aktuelle Entwicklung. Zum einen habe ich natürlich so ein bisschen die Veränderung von der Zielgruppe mitbekommen. Als ich das erste Mal hier war, waren es halt vor allem Backpacker. Yeah. Und jetzt sind es halt genau viele Digital Nomads, viele, ich sag mal jetzt Kurzurlauber, also es ist halt sehr Mainstream geworden einfach. Und auch viele, die einfach hier bleiben. Also du hast ja einfach eine riesige Expat-Bubble, also von Menschen, die einfach hier leben und hier so ein kleines Parallelleben führen. Das gab es in der Art und Weise früher auch noch nicht, weil es einfach auch noch nicht die Infrastruktur gab, wie sie die heute gibt. Es hat sich auch verändert, so ein bisschen von ja diesen Backpacker-Vibes hin zu so ein bisschen Luxus-Travel einfach. Also super viele Villen, alles so ein bisschen auf Lifestyle, alles sehr fancy, auch die Restaurants. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die immer 2 Seiten von der Medaille hat. Es ist natürlich schön, sowas zu haben und es wird auch sehr gut angenommen von den Reisenden, aber die Insel hat halt auch einfach nur begrenzte Ressourcen und Bali kommt halt schon sehr lange an die Grenzen dieser Ressourcen und das hat ist nicht nur die Fläche an sich, sondern halt auch Wasser und es wird trotzdem fleißig weitergebaut. Lustigerweise ja auch vor allen Dingen auf der Bukit-Halbinsel, die ich eben schon mal erwähnt habe. Es ist der trockenste Zipfel Balis und dort wird einfach eine Villa nach der anderen mit einem Pool gebaut und die haben halt zum Teil schon kurz nach der Regenzeit muss Wasser geliefert werden in großen LKWs. Es gibt quasi dort keine natürliche Wasserquelle. Und diese ganzen Transporte mussten halt über diesen kleinen Zipfel, über die Straßen. Also es ist alles ein bisschen, es ist logistisch, macht das alles überhaupt keinen Sinn. Auch der Verkehr, also es wird weiter gebaut, aber es wird keine Infrastruktur parallel geliefert. Das heißt, der Verkehr wird mehr, der Stau wird mehr. Aber man achtet nicht, also vom der Regierung wird halt nicht darauf geachtet, dass dementsprechend auch die Infrastruktur verbessert wird. Es wird halt quasi einfach fleißig weitergebaut, ohne die Rahmenbedingungen zu schaffen. Aber irgendwie finde ich es halt gerade, es funktioniert trotzdem irgendwie. Und das ist das Verrückte. Irgendwie funktioniert es trotzdem. Und irgendwie schlawinern sich alle doch irgendwie da durch und es funktioniert. Also ich finde es immer wieder faszinierend, wie es irgendwie doch dann einfach immer weitergeht und immer wieder irgendwelche Lösungen gefunden werden. Das andere ist natürlich der Müll, ne, mit vielen Leuten, mit wenig Infrastruktur gibt es ein Müllproblem. Der wird größtenteils verbrannt oder ins Meer geschüttet oder auf den Landfill hier gebracht. Ein riesiger Berg, da hat auch einer meiner Videografen hier im Team eine kranke Aufnahme von dem riesigen Müllberg hier auf Bali, der einfach immer weiter wächst. Genau, weil natürlich auch hier nicht die Infrastruktur gegeben wird, wie dieser ganze Müll, der hier produziert wird, versorgt wird. Und das sind halt alles Sachen, das kommt mit dieser Massentourismus-Entwicklung mit. Und das sind so diese ganzen Schattenseiten, die man nicht sieht, wenn man vielleicht kurz ist, aber wenn man einmal nach der Regenzeit hier ist, dann sieht man das auch, der ganze Strand ist voller Müll. Ich glaube, es bringt nichts, was ich halt viel bei Indo-Junkie hatte, dass die Leute halt gemeckert haben, gesagt haben, ja, hier komme ich nie wieder hin. Es ist ja auch irgendwie so, ich finde, Bali ist so ein Spiegel von den weltweiten Problemen und gleichzeitig siehst du auch, wie viele Initiativen hier gibt, die dagegen ankämpfen. Und das muss ich einfach Bali ganz groß anrechnen, dass hier auf jeden Fall auch viel getan wird. Aber ja, es ist auf jeden Fall, ja, es wird einfach zu viel gebaut. Es ist zu viel.
Ja, deswegen ist natürlich auch immer super, wenn man als Gast in einem Land ist, sei es als Urlauber, als Reisender, da einfach ein bisschen achtsam zu sein, respektvoll zu sein, auch ein bisschen nachhaltig vielleicht zu denken. Und dann denke ich, kann man da auch gut unterstützen, dass es in die richtige Richtung geht. Wie du schon gesagt hast, es gibt ja ganz viele Projekte, die da Gutes tun und die da auch wirklich nachhaltig helfen, die Probleme anzugehen und vielleicht zu verbessern. So,
dann habe ich mit einen kurzen Spruch, den würde ich voll gerne mit reinnehmen. Und
zwar, ja, gerne.
Was ich gerne gerade immer sage, was mein neues Motto ist, weil das halt alle sich ja so gegen Bali ausgesprochen haben, sage ich halt, lass uns nicht Bali den Rücken kehren, lass uns Bali den Rücken stärken. Und das können wir halt, indem wir, wie ich schon während des Podcasts heute gesagt haben, in lokalen, dass wir zumindest einen Teil unseres Urlaubs in lokalen Unterkünften leben, lokal essen, die richtigen Orte unterstützen und quasi damit, weil die Insel einfach vom Tourismus abhängig ist, an den richtigen Orten unterstützen.
Ich glaube, das ist doch, glaube ich, ein richtig cooles und richtig gutes Schlusswort. Weil wir so langsam, aber sicher dem Ende der Folge zuschlittern. Vielleicht magst du uns noch ganz kurz erzählen, wo man dich online finden kann und mehr über deine Arbeit lesen oder auch hören kann.
Total gerne. Also zum einen bin ich ja wieder fleißig für InnoJunkie unterwegs, beziehungsweise sind Stefan und ich gerade dabei, viele Artikel zu aktualisieren. Also auf InnoJunkie gibt's immer wieder Input von mir, auch auf Instagram. Wer mich privat verfolgen will, kann mich auf NomadMelissa auf Instagram verfolgen. Und dort teile ich ganz viel einfach auch von meinem Alltag hier, was jetzt nicht so touristisch interessiert ist, sondern einfach, wie ich hier als quasi Autorin lebe und einfach meinen Alltag verbringe. Und genau, freue ich mich auf jeden Fall auf jeden Follow und hoffe, dass ich dem einen oder anderen heute ein paar Tipps mitgeben konnte.
Sehr cool. Wir werden alles, was wir versuchen alles, was wir heute besprochen haben, was wir erwähnt haben, an Links auch in die Shownotes zu packen, dass ihr den relativ kurzen und direkten Weg dann auch dorthin findet. Das war unser Blick auf Bali, so ein erster kurzer Abriss. Ich glaube, Bali ist so vielfältig. Ich glaube, da müssen wir definitiv nochmal zu einem anderen Zeitpunkt dich nochmal einladen und vielleicht mal konkreter über gewisse Themen oder Orte sprechen. Danke schon mal für deine persönlichen Eindrücke, die Einschätzungen und die vielen praktischen Tipps. Ich hoffe, du da draußen konntest ein paar Inspirationen für deine nächste Reise mitnehmen. Oder vielleicht hast du jetzt auch einfach ein klareres Bild von dem, was dich auf der Insel erwartet. An dieser Stelle danke, Melissa, für deinen Input und dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Wenn du tiefer einsteigen willst, auf unserer Website findest du einen ausführlichen Artikel zur Folge, wo wir weitere Infos, Hotelempfehlungen, Links zu Flügen, Transfers, Unterkünften etc. reinpacken. Schau da gerne mal vorbei auf faszination-südostasien.de. Da findest du auch zu allen anderen Destinationen in Südostasien, aber auch auf Bali, Indonesien, ganz, ganz viel wertvollen Input. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast, lass uns eine Bewertung da, denn das hilft uns enorm, noch sichtbarer zu werden. Und folge uns auch auf Instagram oder Facebook. Dort findest du regelmäßig neue Inhalte, Hintergrundinfos und Reiseinspiration aus ganz Südostasien. Wir verabschieden uns, bis zur nächsten Folge und bis dahin, bleibt neugierig, bleibt reiselustig. Tschüss!
Tschüss!
Tschüss!